wenn ihr euch für Politik interessiert, dann war diese Woche wahrscheinlich einfach ein kompletter Mindfuck. Ich glaube, fast egal, aus welcher politischen Richtung man drauf guckt.
Genau, und deshalb schauen wir uns in dieser Folge nochmal in aller Ruhe an, was da genau alles passiert ist.
Herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und diese Woche sprechen wir außerdem noch über die neue KI DeepSeek und checken mal, was die so kann. Außerdem sprechen wir über Kleinparteien, das haben sich sehr viele von euch gewünscht. Und wir geben euch ein Update, wie die Geiseldeals und die Waffenruhe in Gaza diese Woche gelaufen sind.
Und damit kommen wir zur ersten schlechten Nachricht der Woche. Es ist tatsächlich die allerletzte Folge von Berit.
Ja, das ist ganz komisch.
Ja, wir haben das vor 2 Jahren ja angefangen, dass wir hier jede Woche über die News geredet haben. Es war vor 2 Jahren, oder?
Ja, also vor 3 Jahren hat der Podcast angefangen, aber da war ja noch ein anderes Konzept.
Genau, und seit 2 Jahren bist du hier regelmäßig mit dabei und wir treffen uns fast jede Woche hier, wenn niemand krank im Urlaub oder sonst wie ausfällt, und reden die News durch. Und das wird es auch weiterhin geben, aber ohne dich. Und das ist richtig schade. Und vielen, vielen Dank dir für die letzten 2 Jahre. Das war mega toll, mit dir diesen Podcast zu machen.
Dankeschön. Mir geht's ganz genauso. Und der Podcast war voll der wichtige Teil. Und ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, wie es ohne den ist. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie viel Nachrichten ich so konsumieren werde ohne diesen Podcast. Aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich durfte hier ganz viel lernen und es ist auch total krass. Also ja, ich habe hinter den Kulissen angefangen und inzwischen bin ich irgendwie so auch hinter dem Mikro zu hören und es war voll die aufregende und lehrreiche Reise für mich.
Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir ja jetzt nochmal die letzte Folge genießen können, aber es wird ein bisschen anstrengend.
Ist auf jeden Fall auch eine krasse Woche, um aufzuhören.
Ja, und damit zum letzten Mal mit Berit gucken wir, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 geht es um die Demos am letzten Wochenende. Da haben nämlich super viele Menschen gegen die AfD und andere rechte Parteien in Europa und auch gegen die Politik von Donald Trump und Elon Musk demonstriert. Die Polizei hat allein in Berlin 35.000 Leute gezählt. Die VeranstalterInnen sagen sogar, dass es circa 100.000 gewesen sein sollen. Und nicht nur in Berlin sind die Menschen auf die Straße gegangen, sondern auch in Köln und in anderen Städten.
Ja, ich glaube, viele, die politisch nicht rechts stehen, die müssen in diesem Jahr nur bisher wirklich viel aushalten. Deswegen kann ich verstehen, dass man sich da seinem Frust Luft machen will. Diese Demos könnten meiner Meinung nach auch jetzt nochmal auf Fahrt aufnehmen. Haben sie ja auch schon in dieser Woche. Also am Mittwoch gab es ja in Berlin schon eine Demonstration vor der CDU-CSU-Parteizentrale. Außerdem am Donnerstag dann nochmal viel mehr Leute, zehntausende Leute in verschiedenen Städten in Deutschland, die demonstriert haben für die Brandmauer gegen die aktuelle Politik der Union, die wir uns gleich auch nochmal stärker anschauen werden.
Auf Platz 2 und 4 geht es um den Holocaust. Am Montag war nämlich der Holocaust-Gedenktag und am gleichen Tag auch die 80-jährige Befreiung von Auschwitz, also 1945.
Genau, passend dazu ging diese Woche auch eine Umfrage rum, die gezeigt hat, dass super viele Leute offenbar noch nie vom Holocaust gehört haben, vor allem junge Menschen. Die Umfrage hat die Jewish Claims Conference aus den USA veröffentlicht und in Deutschland wusste in der Altersgruppe 18 bis 29 mehr als jeder Zehnte nicht, was der Holocaust ist. Und bei der Frage, wie viele Juden und Jüdinnen damals ermordet wurden, lagen auch ziemlich viele daneben, beziehungsweise weit unter den tatsächlichen Zahlen.
Ja, wir wollen hier überhaupt gar nicht von oben herab reden, aber ja, es ist, glaube ich, einfach super wichtig, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Deswegen hier nochmal eine ganz kurze Auffrischung, vor allem auch zu dem Begriff Holocaust, weil man sich darunter vielleicht nicht so viel vorstellen kann. Also ganz allgemein beschreibt man mit Holocaust den Völkermord an Juden und Jüdinnen durch die Nazis. Damals wurden ja wirklich etwa 6 Millionen Juden und Jüdinnen vom nationalsozialistischen Deutschland systematisch verfolgt und ermordet. Und das Wort Holocaust, das kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt völlig verbrannt. Und dann gibt es im Hebräischen eben auch noch das Wort Shoah und das bedeutet große Katastrophe. Die werden beide für das Gleiche benutzt.
Die Tagesschau hat auch noch ein Interview mit Margot Friedländer gepostet. Sie wurde als junge Frau in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht und hat den Holocaust überlebt. Sie ist also einer der letzten wirklichen Überlebenden und sie sagt:
Damals haben die Menschen gejubelt, weil sie nicht wussten, für was. Ihr seid klüger, ihr habt gelernt, ihr wisst, was Menschlichkeit ist, was sich gehört, was wir sind. Dass Menschen, ganz egal welche Hautfarbe, welche Religion, sie sind Menschen. Und müssen als Menschen respektiert werden.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer war das.
Auf Platz 4 geht es um Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat nämlich am Dienstag Elon Musk ziemlich deutlich kritisiert. Und zwar dafür, dass Musk in die europäische Politik eingreifen würde. Und zwar zugunsten von rechten Parteien. Und er hat gesagt, Zitat, das ist wirklich widerlich.
Und auf Platz 5 geht's um die Demos vor der CDU-Parteizentrale, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Und damit sind wir direkt beim Thema, wo wir jetzt den großen Fokus drauf legen. Und damit schließen wir die Tagesschau-Posts ab.
Seit Gründung der Bundesrepublik vor über 75 Jahren gab es immer einen klaren Konsens aller Demokratinnen und Demokraten. In unseren Parlamenten machen wir mit extremen Rechten nicht gemeinsame Sache. Sie haben diesen Grundkonsens unserer Republik im Affekt aufgekündigt.
Vor die Wahl gestellt, weiter ohnmächtig zuzusehen, wie die Menschen in unserem Land bedroht, verletzt und ermordet werden. Vor die Wahl gestellt, der rot-grünen Minderheit hier im Deutschen Bundestag weiterhin die Deutungs- und Entscheidungshoheit in der Asyl- und Einwanderungspolitik zu überlassen. Oder jetzt aufrechten Ganges das zu tun, was unabweisbar in der Sache notwendig ist. Vor diese Wahl gestellt, entscheide ich mich und entscheiden wir uns für diesen letztgenannten Weg.
Was am Mittwochnachmittag im Bundestag abging, das wurde von einigen als historisch bezeichnet. Olaf Scholz zum Beispiel hat von einem wahrscheinlich ganz bedeutenden Moment in der Geschichte der Bundesrepublik gesprochen. Zum ersten Mal konnte in dieser Woche nämlich ein Antrag nur mit den Stimmen von der AfD beschlossen werden. Für viele ist das ein absoluter Tabubruch. Bei dem Antrag ging es um eine Verschärfung der Migrationspolitik. Eingebracht wurde der von der CDU-CSU unter Friedrich Merz. Dem werfen jetzt viele vor, die Brandmauer, wie es ja immer so schön heißt, eingerissen zu haben.
Ja, und ganz ehrlich, der Begriff Brandmauer, der wird immer einfach so selbstverständlich benutzt, aber ich finde, so selbsterklärend ist der gar nicht. Also, weil man halt einfach nur direkt an so Brandschutz denkt. Und ja, im Brandschutz ist es eben halt auch einfach eine Wand, die verhindert, dass sich ein Feuer in einem Gebäude ausbreitet. Aber in der Politik ist es halt eigentlich eine Metapher dafür, eine ganz klare Grenze zwischen demokratischen Parteien und Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus zu ziehen. Es geht darum, dass Parteien die Zusammenarbeit mit der in Teilen ja rechtsextremen AfD zu verweigern, also eine Mauer aufzuziehen. Und momentan schließen ja alle Parteien auf Bundesebene die Zusammenarbeit mit der AfD aus.
Genau, und jetzt gab es aber diese gemeinsame Abstimmung und wir rollen das Ganze nochmal komplett auf. Worum geht's genau? Also Ausgangspunkt ist ja die Messerattacke in Aschaffenburg letzte Woche Mittwoch gewesen. Da hat ein Mann eine Gruppe von Kindergartenkindern gezielt angegriffen und dann einen 2-jährigen Jungen marokkanischer Abstammung und einen Mann, der helfen wollte, getötet. 3 weitere Menschen sind verletzt, darunter auch ein 2-jähriges Mädchen aus Syrien. Und der mutmaßliche Täter, das ist eben ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan, der in psychiatrischer Behandlung war, schon mehrmals durch Gewalttaten aufgefallen ist und nach einem abgebrochenen Asylverfahren eigentlich nicht mehr in Deutschland sein durfte. Und das Ganze eben, nachdem es im letzten Jahr schon mehrmals Messerattacken von Migranten gab. Ja, deswegen ist diese Stimmung extrem hochgekocht, jetzt auch im Wahlkampf. Das Ganze ist hochemotional, Leute haben Angst und für viele hat es auch direkt dieses Gefühl ausgelöst, dass die Morde nicht hätten passieren müssen, wenn Deutschland konsequent abgeschoben hätte.
Ja, vor allem CDU-Bundeskanzlerkandidat Friedrich Merz ist dann so richtig in das Thema reingegangen, offenbar nach dem Motto, wir können jetzt halt nicht immer nur reden, sondern gerade im Wahlkampf muss man jetzt auch mal zeigen, dass man was macht und deswegen hatte einen 5-Punkte-Plan vorgestellt, bei dem es um einen krassen Kurswechsel in der Migrationspolitik geht. Das ist der Antrag, der am Mittwochabend dann auch beschlossen wurde. Also die Hauptpunkte sind dabei einmal eine dauerhafte Kontrolle an den Grenzen zu Deutschland. Also wer keine gültigen Papiere hat, der kommt erst gar nicht rein. Auch nicht, wenn man um Asyl bitten will, weil man zum Beispiel verfolgt wird. Und außerdem sollen ausreisepflichtige Menschen in Haft genommen werden. Das hätte ja zum Beispiel den mutmaßlichen Täter in Aschaffenburg dann auch betroffen.
Genau, das ist eben dieser 5-Punkte-Plan. Der wurde vorher schon super kritisch aufgefasst. Und es liegt vor allem an 3 Gründen. Nämlich erstens, dass viele Forderungen aus dem Antrag rechtlich gar nicht machbar wären oder eben erstmal andere gesetzliche Änderungen bräuchten. So eine dauerhafte Kontrolle an der deutschen Grenze zum Beispiel verstößt einfach gegen EU-Recht, zumindest laut der Einschätzung von relativ vielen Juristen. Dazu gibt es auch juristische Gegenmeinungen, aber zumindest müsste da ein Notstand ausgerufen werden und so weiter. Also es gibt schon verschiedene Sachen, die da erstmal passieren müssten.
Ja, und zweitens ist das alles auch extrem schwer umsetzbar. Also Deutschland hat ja über 3.700 Kilometer Außengrenze. Das ist mehr als die Grenze der USA zu Mexiko. Und das ist so viel, das kann man realistischerweise gar nicht mit der Bundespolizei, die es halt gerade so gibt, komplett kontrollieren. Und auch die Haftplätze. Also Merz spricht von über 40.000 Leuten, die unmittelbar ausreisepflichtig sind und entsprechend dann in diese Abschiebehaft müssten. Und so viele Plätze gibt es auch einfach gar nicht. Die Union sagt, man könnte ja alte Militärgebäude nutzen, aber die müssten ja dann halt auch erstmal umgebaut werden.
Genau, und der dritte Kritikpunkt ist der, warum jetzt alle eben von dieser Brandmauer sprechen. Die SPD, die Grünen und die Linken, die haben nämlich ganz schnell gesagt, dass sie bei dem Antrag nicht mitziehen werden. Das BSW wollte sich auch erstmal enthalten. Das heißt, damit der Antrag durchkommt, hat die Union also die Stimmen von der FDP und auch die Stimmen der AfD gebraucht. Dass eine Mehrheit mit AfD-Stimmen gebildet wird, das ist neu, gab es so noch nie. Aber Merz meinte vorher schon, dass es ihm gleich ist, wer das politisch mitträgt, solange das eben durchkommt. Er wolle keine Kompromisse mehr machen und es würde ja nur um die Sache gehen. Ja, und genau das ist dann eben passiert. Also mit Ankündigung, obwohl man das vorher wusste, wurde eben eine Abstimmung mit der AfD zusammen gewonnen.
Ja, und Merz wird jetzt deswegen ein ziemlich harter Wortbruch vorgeworfen. Also der hatte nämlich nach dem Zerbrechen von der Ampelregierung im November selbst noch gesagt, dass er auf jeden Fall verhindern will, dass es Abstimmungen gibt, die nur mit der AfD genug Stimmen haben. Nicht mal die Tagesordnung dürfte so bestimmt werden. Und deswegen wollte er auch eigentlich, dass sich die Union, die SPD, die Grünen und die FDP immer austauschen, bevor sie Abstimmungen in den Bundestag einbringen. Und das hat er aber halt jetzt selber einfach nicht eingehalten.
Genau, die Frage ist jetzt natürlich, warum hat er das gemacht? Es gibt ja Studien eigentlich, die zeigen, wenn man im Wahlkampf Migration als Thema groß macht und immer rechtere Forderungen übernimmt, dann gewinnt darüber nur die AfD. Ob das in dem Fall stimmt, das kann man einfach nicht genau sagen. Es gibt zwar diese Woche einigermaßen viele Umfragen, die widersprechen sich aber teilweise in die Richtung, in die da die Parteien gehen. Und ja, so richtig zuverlässige Umfragen gibt es noch nicht. Aber wenn man Aschaffenberg wirklich als den großen Wendepunkt ansehen würde oder ansieht, bei dem wirklich viele Leute eben die Geduld in Politik verlieren und sich nicht mehr sicher fühlen in Deutschland und so, dann erklärt das zumindest, warum er jetzt so besonders hart auftreten wollte und ja auch, wie Trump so ein bisschen strategisch sagt, ja, am ersten Tag im Amt werde ich diese Gesetze durchbringen und so weiter. Also das ist offenbar das Bild, was Friedrich Merz hat, dass eben ganz viele Leute jetzt nicht mehr einfach nur Worte hören wollen.
Ja, und direkt nach der Abstimmung ging es dann im Bundestag auch ziemlich heiß her. Bei Heidi Reicheneck von der Linken klang das dann so.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun. Und ich sage Ihnen, Sie haben die Mehrheit mit der AfD nicht in Kauf genommen. Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht. Gemeinsam mit der FDP haben Sie diese Mehrheiten gezielt gesucht. Und das ist das verdammte Problem. Und Sie verstehen es bis jetzt noch nicht.
Und auf der Seite von der AfD gab es nach der Abstimmung ziemlich viel Jubel und Umarmung. Eine schärfere Migrationspolitik ist ja eins ihrer absoluten Hauptthemen. Und die sehen den Antrag jetzt natürlich auch als Erfolg für sich.
Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues. Und das führen wir an. Das führen die neuen Kräfte an. Das sind die Kräfte von der AfD.
Man muss aber dazu sagen, das ist alles erstmal nur ein Antrag gewesen und kein Gesetz. Also so ein Antrag, der fordert die Bundesregierung erstmal nur dazu auf, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Der hat aber eigentlich eher so eine symbolische Bedeutung. Und die aktuelle Bundesregierung wird da jetzt auch nicht mehr groß drauf eingehen vor den Wahlen. Aber heute am Freitag wird nochmal über einen anderen Gesetzesentwurf von der CDU abgestimmt. Der ist schon aus September. Und zwar über das Zustrombegrenzungsgesetz. Und auch da geht es um eine Verschärfung von Migrationspolitik. Das hat aber nichts jetzt mit dem 5-Punkte-Plan von Merz zu tun. Und es könnte aber eben auch sein, dass es dann wieder eine Mehrheit mit Stimmen von der AfD geben wird. Und das ist halt dann ein Gesetz und keine Abstimmung mehr. Das ist dann schon nochmal was anderes.
Genau, wir nehmen ja, wie du sagst, am Freitagvormittag aus, wissen es also jetzt, wenn wir hier sprechen, noch nicht. Wir werden aber gleich eine Sprachnachricht von uns selber einblenden, damit wir das auch noch abgebildet haben. Aber vielleicht nochmal die Situation von jetzt gerade. Die Aufregung ist ja einfach riesengroß, auch innerhalb der Union, was man so hört. Dieses ganze Manöver wirkt auf jeden Fall, zumindest auf mich, nicht wirklich strategisch durchdacht. Und gestern hat sich zum Beispiel auch noch Angela Merkel eingeschaltet und gesagt, dass sie es falsch findet, Abstimmungen im Bundestag so abzuhalten, dass man auf die Stimmen der AfD angewiesen ist. Und das könnte jetzt eben wieder ein paar CDU-Leute verunsichern. Und bei dieser Abstimmung kommt es für die Union aber auf fast jede Stimme an, weil die Mehrheiten da eben mit der AfD sehr knapp sind. Deswegen, also nach jetzigem Stand ist nicht klar, was genau passieren wird und auch was das dann für die Wahl bedeutet. Das Gesetz selber, auch das muss man vielleicht nochmal sagen, ist aber so oder so auch fast egal, wenn es jetzt durchkommen würde, weil es voraussichtlich eh nicht durch den Bundesrat kommen wird. Also auch das ist fast eher Symbolpolitik.
Was es aber jetzt schon auslöst, ist natürlich, dass Deutschland extrem nervös ist. Das ist eine super polarisierte Stimmung gerade und der Aufschrei, der ist auch tatsächlich ziemlich groß. Also direkt am Mittwochabend noch haben über 1000 Leute vor der CDU-Parteizentrale in Berlin demonstriert. Am Donnerstag waren es mehrere 10.000 in ganz Deutschland und in den nächsten Tagen sind noch jede Menge Demos angemeldet. Der TikToker Levi Pinnell hat auch ein Video dazu gemacht, das seit gestern schon 3 Millionen Mal geguckt wurde. Und darin sagt er, dass er echt Angst hat und dass sich das Ganze gerade für ihn so ein bisschen wie die Wahl der NSDAP anfühlen würde, was auch echt ein krasser Vergleich ist.
Ja, komplett. Und jetzt aber der große Moment, ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber für uns ist jetzt natürlich total spannend. Hat es denn geklappt, diese Abstimmung?
Der Tag war auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Es gab eine stundenlange Unterbrechung heute Mittag. Um kurz nach 17 Uhr gab es dann aber ein Ergebnis, und zwar, dass das Gesetz keine Mehrheit bekommen hat. Insgesamt 338 Ja-Stimmen versus 350 Nein-Stimmen, also 12 Nein-Stimmen mehr. Damit ist das Gesetz jetzt durchgefallen. Für SPD, Grüne und Linke ist das eher positiv, weil damit natürlich jetzt weiterhin gilt, es wurde noch nie ein Gesetz im Bundestag beschlossen, das auf die Stimmen der AfD angewiesen war. Die anderen Parteien sagen dagegen, dass diese linken Parteien damit eine Asylwende blockiert hätten, die ja die Bevölkerung wollen würde. Vor allem für die Union ist das aber jetzt wahrscheinlich eher peinlich, weil sie natürlich einerseits Kritik von den Leuten kriegt, die es falsch finden, überhaupt so eine Abstimmung durchzuziehen. Und auf der anderen Seite wird die Union kritisiert von den Leuten, die sich eben ein klares Signal für eine harte Migrationspolitik gewünscht hätten, was sie jetzt ja auch nicht geliefert hat. Was das alles genau bedeutet, darüber wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden und Tagen sehr viel geredet werden. Und wir analysieren das, wie ihr uns kennt, nächste Woche ganz ausführlich.
Das waren wir selber und jetzt wisst ihr mehr Bescheid.
Und eine Sache, die sollten wir auch nicht vergessen. Also ich sehe jetzt auch einfach gerade viele Videos von Leuten mit Migrationsgeschichte oder mit doppelter Staatsbürgerschaft und die äußern halt das Gefühl, dass sie hier sehen, dass sie für Deutschland nie wirklich dazugehören werden, weil ja jetzt auch wieder unterteilt wird und Leuten die Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden soll, wenn sie sich falsch verhalten. Das war ein weiterer Punkt auf diesem 5-Punkte-Plan von März. Und das ist einfach auch ja ein krasses Gefühl, um hier zu leben.
Voll. Und deswegen wollen wir jetzt auch nicht nur über diese politischen Spielchen und Strategien sprechen, auch wenn es natürlich wichtig ist, gerade vor einer Bundestagswahl, wie die Parteien sich da positionieren, sondern unser Fokus liegt jetzt auf dem Thema an sich. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir die deutschen Grenzen quasi schließen und Asyl aussetzen würden? Was bedeutet es für die Menschen, die in Not sind? Und wie werden andere Länder der EU eigentlich darauf reagieren, wenn das passieren würde? Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Maximilian Pichel. Er ist Professor für Soziales Recht an der Hochschule Rhein-Main. Hallo, Herr Professor Pichel.
Guten Tag.
Ja, der Union und FDP geht es ja vor allem um Sicherheit nach dem Messerangriff zum Beispiel aus Aschaffenburg. Deckt sich das denn überhaupt mit der Forschung? Also gibt es eine Verbindung zwischen Sicherheit und Migration? Oder anders gefragt, wird die Sicherheit denn wirklich erhöht, wenn weniger Leute aus dem Ausland nach Deutschland kommen? Das ist so die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, wenn jetzt so darüber geredet wird.
Also erstmal müssen wir ja fragen, was heißt denn hier Sicherheit und Sicherheit für wen? Also wir können ja jetzt auch sehen, dass aufgrund des historischen Tabubruches der CDU im Parlament sehr viele Menschen auf die Straße gehen, weil sie sich unsicher fühlen und Angst haben vor ja einer weiteren Normalisierung extrem rechter Politik. Das heißt, hier gibt es ein Unsicherheitsgefühl auch in der Bevölkerung. Wir haben auch in den letzten Jahren schon viele Zunahmen bei rassistischen Gewalttaten. Und wenn wir jetzt schauen auf diese Frage der ja, Kriminalität in Verbindung mit Zuwanderung, dann gibt es da keinen direkten Zusammenhang. In der Forschung kann man sehen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen kriminell werden. Das sind traumatische Erlebnisse, das ist eine schlechte soziale und ökonomische Lage. Das sind auch patriarchale Männlichkeitsstrukturen. Und diese Risikofaktoren, die kommen natürlich bei geflüchteten Gruppen dann zusammen, wenn Menschen in beengten Verhältnissen leben, nicht arbeiten können, ihre Familien nicht hier haben. Und ja, auch da machistische, Machokulturen eben auch eine Rolle spielen. Und das sind sozusagen Risikofaktoren, die aber mit der Ethnie jetzt erstmal nichts zu tun haben.
Aber heißt es dann nicht trotzdem, also das ist ja so das Argument, wenn man sich darum kümmern will, wenn man mehr auf Integration gehen will oder so, dann sind wir jetzt gerade überfordert. Das heißt, wir bräuchten weniger Leute, um die man sich überhaupt kümmern muss. Ist das ein gutes Argument oder was gäbe es denn sonst für Alternativen, um eben so die Gewaltbereitschaft aus dieser Gruppe rauszuziehen?
Also wir führen ja schon seit ganz vielen Jahren Debatten über auch soziale Infrastrukturen. Das hat ja auch mit Flüchtlingen nicht nur was zu tun, ja, dass es wenig Wohnraum gibt in Deutschland, dass die psychosoziale Versorgung schlecht ist. Das heißt, das wäre ja generell mal eine Frage, wie schafft man es da, mehr zu investieren und auch mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen? Und da hat ja auch die Ampelregierung eher gespart, anstatt mehr zu investieren. Wenn jetzt hier Pläne aufgestellt werden, man will irgendwie alle Grenzen schließen. Also wir wissen aus der Migrationsforschung, dass sich Migration nie restlos steuern lässt. Flüchtlinge verschwinden ja nicht, nur weil man sozusagen denkt, man legt so einen Zauberstab der Grenzkontrollen an und dann ist das Leid der Menschen irgendwie weg, sondern es werden auch weiterhin Menschen nach Deutschland kommen, dann aber wahrscheinlich illegalisiert. Dann kommen die hier rein, werden nicht registriert von Behörden, tauchen hier unter. Dann haben wir eine Situation, wo wir für diese Menschen gar keine Strukturen mehr haben. Und das ist meines Erachtens dann auch eher ein Treiber, ja, von Kriminalität, von problematischen Strukturen. Und wir sollten da lieber drüber nachdenken, dass wir ein Aufnahmesystem haben, was auch gut funktioniert und die Menschen begleitet.
Wenn wir jetzt bei der öffentlichen Migrationsdebatte bleiben, da wird ja auch viel damit argumentiert, dass Deutschland überfordert sein soll. Also zumindest einige Städte und Kommunen sagen das ja. Wenn man das Ziel hat, dass weniger Leute nach Deutschland kommen, sind dann die Pläne von der Union überhaupt der richtige Weg?
Also auch hier würde ich sozusagen der Annahme entgegentreten, dass jetzt die deutsche Gesellschaft per se überfordert ist. Das wissen wir aus Umfragen von Forschungsinstituten, wo zwar ein paar Kommunen natürlich sagen, sie sind in einem Notstand. Es gibt aber auch 46% der Kommunen, die sagen, es ist herausfordernd, aber noch machbar. Ja, also ich glaube, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und ich bin mit vielen Ehrenamtlichen in letzter Zeit in Kontakt, die immer noch sehr engagiert sind, motiviert sind und dann eher sagen, die Behörden vor Ort, ja, die behindern auch eine gute Aufnahme, weil sie Dinge erschweren und ja, bestimmte Abläufe auch erschweren für die Menschen, weil die dann eben nicht arbeiten können oder nicht da wohnen können, wo es gerade pragmatisch ist. Also diese Annahme finde ich schon schwierig und wie gesagt, also diese Debatten, die wir diese Woche führen, wenn man sich das genau anguckt, das verhindert keinen Angriff in Deutschland, das verhindert Kriminalität nicht, sondern das hat viel größere, ja sozusagen, Folgewirkungen. Da geht es sehr stark, ja, an die europäische Integration, an die Reisefreiheit in Europa und das trifft auch viele junge Menschen dann in Deutschland, die ganz selbstverständlich aufgewachsen sind. Mit der Vorstellung, ich kann mich in Europa frei bewegen. Und wenn das jetzt kaputt gemacht wird, das ist, glaube ich, kein Beitrag zu mehr Sicherheit in Europa, sondern zu mehr Spaltung und zu mehr Nationalismus.
Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal ganz kurz auf den Antrag schauen, für den die Union zusammen mit der FDP und der AfD abgestimmt hat. Wenn der wirklich umgesetzt werden würde, was würde das denn dann auch ganz konkret für jemanden bedeuten, der zum Beispiel aus einem Krieg flieht und Schutz sucht?
Also machen wir mal ein Beispiel. Eine afghanische Journalistin, die von den Taliban verfolgt wird, die schlägt sich durch Europa durch und schafft es an die deutsche Binnengrenze über Österreich. Die wird dann von der Bundespolizei angehalten und die Bundespolizei schaut dann, hast du Papiere? Und natürlich hat sie im Zweifelsfall keine Papiere, weil sie die in Afghanistan nicht ausgestellt bekommt. Und dann würde die Bundespolizei sagen, du kommst hier nicht rein. Wir schicken dich sofort zurück. Uns interessiert überhaupt nicht, was mit dir in Afghanistan passiert ist. Geh zurück nach Österreich und schau, was du da machen willst. Und dann werden aber vielleicht die österreichischen Behörden auf der anderen Seite sagen, ja, wir wollen dich aber auch nicht drin haben. Und was passiert dann? Das heißt, es passiert erstens ein Konflikt zwischen den deutschen und den österreichischen Behörden. Das sorgt schon für Konflikt und Spannung in Europa. Und diese Frau, die wird sich dann in einem Niemandsland befinden, in einem rechtlichen Niemandsland, wo keiner für sie verantwortlich sein will. Und das ist, glaube ich, sozusagen ein Umgehen mit Menschen, was mit der Idee, einem Kernidee unserer Verfassung, dass die Würde des Menschen nicht angetastet werden soll, nicht vereinbar ist. Und aus ganz pragmatischen Gründen sagen ja auch ganz viele, selbst die Bundespolizei, dass man jetzt nicht von heute auf morgen 3.000 bis 4.000 Kilometer der Grenze in Europa einfach so kontrollieren kann. Also wir haben ja ganz viele Landgrenzen in Deutschland und das sind nicht so Landgrenzen, wo Festungsanlagen stehen, das sind Flüsse, das sind Wiesen. Also was ist denn da die Vorstellung? Soll man da jetzt große Mauern bauen? Also da sagen ja jetzt schon Bürgermeister aus diesen Grenzregionen, schon jetzt ja wird das ganze Zusammenwachsen da erheblich gestört. Also deswegen sage ich ja, Diese Vorschläge, die rühren schon sehr grundsätzlich an die Idee eines freien Europas.
Apropos Europa, das höre ich jetzt auch immer, dass es dann so einen Kaskadeneffekt sogar auslösen würde, wenn jetzt eben die Grenzen hochgezogen werden. Wie ist denn da Ihre Perspektive, falls diese Pläne von Merz wirklich durchkommen würden?
Also wir können ja jetzt schon sehen, dass auch Politiker aus anderen EU-Staaten, die nun wahrlich nicht verdächtig sind, flüchtlingsfreundlich zu sind, also zum Beispiel die konservative ÖVP in Österreich, die jetzt eine Koalition möchte mit dem rechtsextremen Herbert Kickl, dass sie auch schon Deutschland warnen und sagen, führt hier nicht einseitig Grenzkontrollen ein. Polen hat das auch gesagt, Donald Tusk, der Regierungschef, erst diese Woche. Das heißt, diese Staaten, die werden dann natürlich auch nicht ganz alleine, ja, auf der Verantwortung für Geflüchtete sitzen wollen. Die werden dann vielleicht auch ihre Grenzen hochfahren. Und das ist ja das Kalkül, mit dem die Union da auch spielt, weil sie sagt, wenn wir das machen, dann werden alle Grenzen dicht gemacht und dann können wir das Recht verändern. Aber das ist ja nicht vom Ende her gedacht. Keiner weiß, was das für Kollateralschäden in Europa auslösen könnte.
Wenn ich so die letzte Woche Revue passieren lasse, einfach für mich so aus meinem Nachrichtenkonsum, bin ich schon ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt. Ich spüre jetzt aus Ihren Antworten auch so eine gewisse Verzweiflung über die öffentliche Debatte, die Sie wahrscheinlich aus dieser wissenschaftlichen Sicht gar nicht mehr verstehen können, oder? Weil offenbar sind ja alle Grundannahmen in der gesellschaftlichen Debatte falsch, oder verstehe ich das gerade falsch?
Also ich kann total nachvollziehen, dass Menschen verunsichert sind, wenn solche schrecklichen Taten passieren. Das ist doch klar und das ist menschlich. Wir leben aber in einem freiheitlichen Staat, in einer Demokratie und einem Rechtsstaat und in keinem politischen System der Welt kann man nur hundertprozentiges Sicherheitsversprechen abgeben und sagen, dass Kriminalität und Gewalt nicht passiert. Das ist nirgendwo möglich. Also die politischen Akteure, die das sagen, mit uns passiert keine dieser Gewalttaten. Da werden Versprechen, ja, auch in diesem Wahlkampf erhoben, die immer nur zu Enttäuschung und zu Frustration führen können. Also das heißt, wir müssen ja die Frage stellen, wie schaffen wir da einen vernünftigen und pragmatischen Umgang damit, dass wir insgesamt mehr, ja, das kann ich immer nur wiederholen, soziale Infrastrukturen in unserer Gesellschaft stärken, Umfelder schaffen, mit ja guter Arbeit, mit guten Wohnverhältnissen, mit familiären Verbindungen, die dann eben auch dazu beitragen, dass wir weniger Konflikte in der Gesellschaft haben.
Was heißt es denn konkret? Also können Sie da nochmal erklären, was genau die Forderung aus Ihrer Sicht wäre, ja, für eine bessere Integration oder eine bessere Migrationspolitik insgesamt?
Also es ist doch erstmal absurd, dass wir immer noch so viele Arbeitsverbote in Deutschland haben. Menschen, die motiviert sind, die sagen, ich will auf eigenen Füßen stehen, nicht arbeiten können. Das fördert natürlich auch Kriminalität und Frustration. Das heißt, diese Arbeitsverbote, das wird auch schon lange gefordert, auch aus der Wirtschaft, die müssten meines Erachtens abgeschafft werden. Es gibt auch immer wieder sozusagen politische Instrumente, wo wir Menschen zwangsweise in große Unterkünfte stecken. Die haben dann keine Privatsphäre, die leben dicht an dicht. Ja, auch Menschen, die hier schon lange leben, wenn die auf einmal von jetzt auf gleich in solche Unterkünfte gesteckt werden würden, über Monate bis Jahre, da ist doch jedem klar, dass das keine guten Verhältnisse sind, in denen man gerne lebt und wo man dann eben auch ja ganz viele Probleme entwickeln kann. Also wir brauchen da eher die Überlegung, wie schaffen wir da Wohnverhältnisse? Und es gibt auch Geflüchtete, die sagen, ich habe hier Freunde, ich habe hier Familie, ich könnte da wohnen und es wird ihnen verboten. Das ist, glaube ich, alles sozusagen nicht vernünftig und nicht pragmatisch. Und schließlich finde ich es ganz wichtig, dass wir uns, glaube ich, wirklich klar werden, dass in dieser Gesellschaft natürlich auch viele Menschen traumatisiert sind, psychosoziale Probleme haben. Das trifft nicht nur Geflüchtete. Und die psychosozialen Zentren sagen, bei Zuwanderinnen können wir gerade mal 3,1% der Menschen versorgen, die Versorgung nötig hätten. 3,1%, das ist ganz wenig. Und im Bundeshaushalt werden gerade noch mal 50% gekürzt. Also das sind, glaube ich, Schritte in die falsche Richtung.
Professor Dr. Maximilian Pichel, vielen Dank für die Einordnung.
Dankeschön.
Danke sehr.
Und wir machen jetzt einen Haken an dieses Thema. Ich gehe davon aus, dass das Thema Migration, Asyl und so weiter, Zusammenarbeit mit der AfD in den nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl noch ein großes Thema sein wird und wir in den nächsten Wochen hier auch noch viel darüber sprechen werden.
Wir haben ja in den letzten Wochen schon die Wahlprogramme von den meisten großen Parteien vorgestellt und diese Woche sind jetzt die Kleinparteien dran. Das hatten sich sehr viele von euch in den Kommentaren gewünscht. Kleinparteien sind bei WählerInnen zwischen 16 und 24 auch echt beliebter als in anderen Altersgruppen. Das hat man vor allem auch bei den Europawahlen letztes Jahr gesehen. Da standen die Kleinparteien alle zusammengenommen mit 28% auf Platz 1 in der Altersgruppe.
Genau. Das kleine Problem, was wir hier als Podcast haben, dass es über 30 Kleinparteien sind, die für die Bundestagswahlen zugelassen sind. Und die können wir hier einfach nicht alle besprechen. Wenn euch da einzelne Parteien interessieren, findet ihr, glaube ich, online wirklich viele Angebote, wo die nochmal erklärt werden. Wir haben uns jetzt aber gedacht, wir suchen ein paar raus und haben eben geschaut, welche sind so größer, welche stehen in Umfragen ganz gut da, welche sitzen vielleicht auch schon in Landesparlamenten oder im EU-Parlament und so. Und deswegen stellen wir euch die Parteien Volt, die Freien Wähler, das Bündnis Deutschland, die Basis und die Tierschutzpartei vor.
Und wir fangen an mit Volt, weil Volt war bei den EU-Wahlen letztes Jahr auch vor allem bei jungen Menschen ziemlich beliebt. Und das Kernthema von Volt ist tatsächlich auch Europa. Also die Partei will eine engere europäische Zusammenarbeit und außerdem will sie auch die europäischen Institutionen reformieren. Also zum Beispiel wollen sie, dass das Europäische Parlament auch eigene Gesetze vorschlagen kann. Aktuell kann es nur die Europäische Kommission.
Volt steht außerdem für eine offene Migrationspolitik, also ein faires Asylsystem wollen sie und eine bessere Integration, sagen sie. Da soll auch die EU eine größere Rolle spielen, weil Volt die Menschen, die in Europa Schutz suchen, besser auf die einzelnen europäischen Staaten verteilen will. Innenpolitisch fordert Volt unter anderem, dass die Schuldenbremse reformiert wird, damit mehr staatliche Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung möglich sein sollen. Und die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaften, die verortet Volt eher so als progressiv-linke Partei zwischen SPD und Grünen irgendwo. Ich glaube, man kann auch schon sagen, dass da auch so ein paar Teile FDP drin sind, weil die eben auch so eine Start-up-Kultur und so weiter sehr positiv sehen.
Dann schauen wir auf die Freien Wähler. Die sitzen jetzt schon in drei Landtagen, in Rheinland-Pfalz, Sachsen und in Bayern. Und in Bayern regiert die Partei sogar mit der CSU zusammen. Mit der Partei ist sie auch so am vergleichbarsten. Die Freien Wähler, die bezeichnen sich selbst als liberal-konservativ und in ihrem Programm steht, dass sie sich dafür einsetzen wollen, dass BürgerInnen und Kommunen in Entscheidungen auf der Bundesebene stärker mit einbezogen werden sollen. Ein großer Schwerpunkt von den Freien Wählern ist außerdem noch die Wirtschaft. Die wollen besonders Steuern für kleine und mittlere Unternehmen senken. Und Zuwanderung ist auch noch ein Thema. Die wollen sie nach Deutschland auf jeden Fall begrenzen.
Genau, dann schauen wir auf das Bündnis Deutschland. Die Partei gilt als rechtskonservativ und wirtschaftsliberal und kann politisch so irgendwo zwischen AfD und Union verortet werden. Seit 2023 sitzt sie im Bremer Landtag und auch mit einem Abgeordneten im EU-Parlament. In ihrem Wahlprogramm fordert die Partei unter anderem mehr direkte Bürgerbeteiligung durch Volksentscheide. Sie will auch die Ausgaben vom Staat stark reduzieren. Und die Energiepolitik will sie ändern, unter anderem mit weniger Windrädern oder Solarenergie und wieder mehr Atomenergie, sagt sie.
Dann gibt es noch die Basis und die Partei ist aus den Demos gegen die Corona-Maßnahmen entstanden. Einige der Menschen aus der Partei kommen auch aus der Querdenker-Szene. Das Wahlprogramm ist auf das Prinzip der Basisdemokratie ausgelegt. Also die wollen bundesweite Volksabstimmungen und das auf allen politischen Ebenen. Die Basis fordert außerdem auch noch weniger Steuern für kleine und mittlere Unternehmen und gleichzeitig höhere Steuern für große Konzerne. Und sie will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett reformieren und auch da die BürgerInnen mehr mitbestimmen lassen. Die Basis, die kann man aber nur in Baden-Württemberg, in Bayern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen wählen. Es geht nicht in allen Bundesländern.
Und dann zum Schluss noch gucken wir auf die Tierschutzpartei bzw. die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Und der Name, der sagt schon ganz gut aus, wofür die Partei so steht. Sie fordert nämlich zum Beispiel das Ende der Massentierhaltung, dass auf pflanzliche Lebensmittel nur noch 7% Mehrwertsteuer anfallen sollen und dass auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Außerdem will sie einen höheren Mindestlohn von mindestens 18 Euro und mehr soziale Gerechtigkeit. Die Tierschutzpartei kann man auch nicht in allen Bundesländern wählen. Und zwar gibt es sie nicht in Brandenburg, nicht in Bremen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
So, das war es erstmal mit der Vorstellung von den ganzen kleinen Parteien. Wir bekommen aber in den Kommentaren, entweder hier im Podcast oder auch auf Insta, halt voll oft auch nochmal diese Frage gestellt, wie sinnvoll ist es, bei den Bundestagswahlen für eine kleine Partei zu wählen? Oder ist meine Stimme dann einfach verschenkt, weil durch die 5%-Hürde schaffen es ja die meisten kleinen Parteien dann am Ende eh nicht in den Bundestag?
Da sind wir natürlich auf dünnem Eis unterwegs, ja. Weil wir können euch auf keinen Fall sagen, welche Partei ihr wählen sollt oder was sinnvoll ist oder so. Am Ende, wen ihr wählt, das ist ganz allein eure Sache. Und wir wollen euch da wirklich gar nicht reinreden, sondern einfach mal kurz darstellen, wie darüber gesprochen wird und welche Argumente von den beiden Seiten kommen?
Also, wenn man einfach sich für ein spezifisches Thema besonders interessiert und sich dafür einsetzen will, dann kann das natürlich voll sinnvoll sein. Es gibt zum Beispiel auch noch sehr spezifische Parteien, wie zum Beispiel die Gartenpartei oder die Partei Cannabis Social Club. Und wenn man so eine Kleinpartei wählt, dann kann man damit zeigen, dass einem ein bestimmtes Thema wichtig ist. Und damit bringt man möglicherweise dann ja auch mehr Vielfalt in die politische Landschaft, weil mehr Parteien und deren Ansichten vertreten sind. Und was man auch noch sagen kann, kleine Parteien, die profitieren schon von jeder Stimme, auch wenn sie am Ende nicht im Bundestag landen, weil sie natürlich mehr Gelder bekommen. Die staatliche Parteienfinanzierung, die verteilt das Geld nämlich an die einzelnen Parteien, die mehr als 0,5% bei der Bundestagswahl bekommen. Und zwar je nachdem, wie viele Stimmen sie bekommen.
Genau, das sind die Argumente, warum es sinnvoll sein kann, für eine Kleinpartei zu wählen. Das Gegenargument ist hauptsächlich eben natürlich die 5%-Hürde. Wenn man eine Partei wählt, die nicht über 5% kommen wird der Stimmen, dann wird sie nicht in den Bundestag kommen. Das heißt, sie wird auch nicht parlamentarisch vertreten. Und das führt dann manchmal dazu, dass man die Gegenseite stärkt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich bin Rechtspopulist und wähle aber eine Partei, eine rechte Partei, die nicht in den Bundestag kommt, dann sorgt es dafür, dass ja die Rechten, die im Bundestag sitzen, weniger Stimmen insgesamt haben, weil meine Stimme ja verfällt. Und damit stärke ich letztlich die linken Parteien. Genauso andersrum, wenn ich eher progressiv links bin, dann stärke ich, wenn ich eine kleine Partei wähle, die nicht repräsentiert wird am Ende, stärke ich die andere Seite, weil die sind ja repräsentiert. So, das heißt, man muss sich immer überlegen, ist mir wirklich sehr wichtig diese eine konkrete Partei oder ist mir wichtig die grobe politische Strömung? So, also bin ich für links und rechts, bin ich eher für offen, also welches Thema ist mir am wichtigsten und wie kann ich das am besten mit meiner Stimme ausdrücken? Und wenn es halt ein sehr konkretes Thema ist, das euch wichtig ist, dann macht es natürlich total Sinn, das mit einer Kleinpartei zu machen, würde ich sagen. Und wenn es eher euch darum geht, zum Beispiel in der Migrationspolitik irgendwie eine Seite einzunehmen oder in einem generellen Rechts-Links-Gefüge oder bei Gerechtigkeitsthemen oder bei Sicherheitsthemen oder was auch immer euch so die wichtigsten Themen sind oder bei konkreten Themen, man kann ja auch sagen, keine Ahnung, das Deutschland-Ticket ist für mich das wichtigste Thema, dann kann man sich aber ja vielleicht eine Partei aussuchen, die die eigene Position am nächsten hat, die aber parlamentarisch vertreten ist. Aber wie gesagt, das ist ganz schwer für uns, euch da eine Empfehlung zu geben.
Ja, ich glaube, was man auch noch sagen kann, ist natürlich, dass wenn jetzt alle strategisch wählen würden, dann würden im Bundestag ja auch nicht mehr die Leute sitzen, die eigentlich die Interessen der Bürger abbilden. Aber ja, muss wirklich jeder selbst entscheiden. Guckt euch wirklich an, was euch am wichtigsten ist und überlegt, wie ihr das ausdrücken könnt oder wollt.
ChatGPT bekommt Konkurrenz und zwar von DeepSeek, dem neuen Shining Star am Himmel der künstlichen Intelligenz.
Wow. Ja, DeepSeek ist ein neuer KI-Chatbot von einem chinesischen Startup. In den App-Stores ist der jetzt auch schon auf Platz 1 und dieser ganze Hype um DeepSeek hat einmal natürlich die Tech-Branche ziemlich durcheinander gebracht, aber auch dafür gesorgt, dass die Aktie vom US-Chip-Hersteller Nvidia krass eingebrochen ist. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal zu DeepSeek an sich. Also wir haben einfach direkt mal nachgefragt und zwar bei Yves Bellinghausen von unserem Funk-KI-Podcast GodCode. Und von ihm wollte ich wissen, was DeepSeek jetzt eigentlich so besser kann als ChatGPT.
Ich glaube, die große Nachricht für mich auf jeden Fall ist, dass es eigentlich ungefähr dasselbe kann. Wenn man auf die Website geht, dann sieht das alles aus wie ChatGPT. Man kann dem Bot eine Frage stellen und kriegt dann eine Antwort. Man kann die Frage auch auf Deutsch stellen. Das fühlt sich alles ziemlich ähnlich an. Und auch wenn man auf Chatbot Arena geht, also eine Website, wo die großen Sprachmodelle gegeneinander gerankt werden, dann rangiert DeepSeek tatsächlich nur ganz knapp hinter den Flagship-Modellen von OpenAI und von Google, nämlich ChatGPT und Gemini. Anders als diese Flagship-Modelle ist DeepSeek aber komplett kostenlos. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil für Endnutzerinnen und Nutzer, dass sie da ein Modell haben, was wirklich der Stand der Technik ist, also das Beste, was im Moment möglich ist, aber komplett kostenlos. Der Hintergrund ist natürlich, dass es deutlich günstiger trainiert wurde, also wahrscheinlich deutlich effizienter ist. Und das ist es ja, was gerade auch die KI-Community, die westliche KI-Community zumindest so ein bisschen nervös werden lässt, dass das überhaupt möglich ist und dass die Markteintrittsbarrieren vielleicht doch gar nicht so hoch sind, wie wir lange dachten.
Das war Yves von Gottcode. Den Podcast verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes.
So viel erstmal zu den Vorteilen. Aber wie es immer so ist, es gibt auch Nachteile. Und da geht es dann vor allem um Datenschutzbedenken. DeepSeek ist ja kostenlos und das heißt meistens, man bezahlt mit seinen Daten. Bei TikTok geht ja auch schon die Sorge um, dass chinesische Unternehmen die Userdaten an die chinesische Regierung weitergeben könnten, auch wenn es dazu keine Hinweise aktuell gibt. DeepSeek macht kein Geheimnis daraus, dass es die Userdaten zumindest auf chinesischen Servern speichert. Es kann also sein, dass die chinesische Regierung Zugriff darauf hat oder einfach Zugriff anfordern kann, wenn sie da Lust drauf hat. Und auch wenn man DeepSeek benutzt, wird die Verbindung zu China relativ schnell deutlich. Wenn man zum Beispiel fragt, ob Taiwan ein eigenständiges Land ist oder zu China gehört, dann sagt die KI, dass Taiwan schon seit der Antike zu China gehören würde. Taiwan agiert aber eben als unabhängiger Staat, auch wenn China und viele andere Länder das nicht anerkennen wollen.
Ja, und was Yves auch schon angedeutet hat, laut den Herstellern soll DeepSeek in der Entwicklung viel günstiger gewesen sein als andere KI-Modelle. Und das liegt auch daran, dass sich chinesische Entwickler angefangen haben zu überlegen, wie sie die KI weiterentwickeln können, ohne konstant auf Chips aus den USA angewiesen zu sein. Das ist ein bisschen absurd, aber die Biden-Regierung hat halt letztes Jahr die Chip-Exporte nach China schon begrenzt und Trump hat ja jetzt auch nochmal heftige Zölle für China angekündigt. Und rausgekommen sind dann dabei KI-Modelle, die viel weniger Rechenleistung brauchen als die US-Konkurrenz. Also bis in der Schuss nach hinten losgegangen, würde ich sagen.
Ja, und was bedeutet das? Weniger Rechenleistung bedeutet natürlich, dass man weniger Chips braucht. Die verkauft ja vor allem Nvidia aus den USA. Und der Konzern, der ist damit letztes Jahr zum wertvollsten Unternehmen jemals geworden. Und jetzt stellt sich eben die Frage für Leute, die Nvidia-Aktien haben zum Beispiel, macht es überhaupt noch Sinn, in einen Chip-Konzern zu investieren, wenn KI zwar wichtig wird, aber vielleicht gar nicht mehr so viele Chips braucht. Deshalb ist die Aktie dann in einem Tag so heftig gecrashed, wie kein anderes Unternehmen an der Wall Street jemals. Und da wurde ein Wert vernichtet, sagt man immer, wie, ich glaube, die Volkswirtschaft von Spanien oder so. Also es ist komplett insane. So, einfach, weil sich da Leute umentschieden haben, weil es plötzlich ein anderes Modell gab. Ja, das war dann vor allem, glaube ich, für viele private Anlegerinnen erstmal ziemlich heftig, weil ja, viele da eben rein investiert hatten, aber Nvidia hat sich dann inzwischen schon wieder ganz gut erholt und ich fand irgendwie interessant, der DAX, die deutschen Börsenwerte, die hat das nicht so viel betroffen, das alles, aber vielleicht auch, weil wir nicht so KI-mäßig drauf sind in Deutschland.
Das übersteigt jetzt das, worüber ich mich hier im Podcast unterhalten wollen würde. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, Donald Trump hat jetzt von einem Weckruf für die US-Unternehmen gesprochen. Die müssen sich jetzt mehr anstrengen, findet er. Mal gucken, ob es funktioniert.
Wir schauen noch mal kurz nach Israel und Gaza. Die gute Nachricht schon mal an den Anfang. Die Waffenruhe, die hält erstmal soweit.
Die Hamas hat diese Woche weiter israelische Geiseln freigelassen. Dabei waren am Donnerstag jetzt auch zwei Deutsch-Israelis. Im Gegenzug dazu hat auch Israel in den letzten Tagen mehrere hundert palästinensische Gefangene freigelassen. Am Donnerstag hat Israel aber dann kurz pausiert, noch mehr Gefangene freizulassen. Es ist nämlich bei der Übergabe ziemlich chaotisch gewesen und kurz sah es dann so aus, als könnte der Geiseldeal platzen. Aber die palästinensischen Gefangenen wurden dann mit mehreren Stunden Verspätung doch noch freigelassen und es läuft alles weiter so wie geplant.
Genau, am Samstag sollen dann noch drei weitere israelische Geiseln freigelassen werden. Außerdem ist bekannt geworden, dass 8 von den 33 Geiseln, die jetzt insgesamt freigelassen werden sollen, tot sind. Wie die gestorben sind, da sind sich die jeweiligen Seiten nicht einig. Ein Sprecher von der israelischen Regierung, der hat gesagt, dass die Geiseln von der Hamas getötet worden seien und die Hamas, die sagt, dass sie durch Bomben von Israel gestorben seien.
Und am Montag gab es außerdem noch wirklich krasse Bilder davon, wie tausende Leute in den nördlichen Gazastreifen zurückgehen. Ich habe mir die auch angeguckt und ich hatte irgendwie auch voll Gänsehaut dabei. Die sind eben auf dem Weg dahin, wo sie vorher gelebt haben. Man sieht, dass das Gebiet wirklich einfach komplett zerstört ist und trotzdem lesen viele diese Bilder jetzt halt auch als Zeichen der Hoffnung, dass das Friedensabkommen wirklich standhalten könnte.
Auch an dieser Stelle müssen wir einmal ganz kurz über Donald Trump sprechen. Der hat nämlich eine Lösung vorgeschlagen für den kompletten Nahostkonflikt, so ganz nebenbei in einer Pressekonferenz. Und zwar sagt er, dass die PalästinenserInnen aus dem Gazastreifen ja einfach nach Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden könnten. Das ist natürlich ein ziemlich krasser Vorschlag, der für die Menschen am Ende ja, Vertreibung bedeuten könnte. Der Vorschlag wurde direkt von Jordanien, Ägypten und der UN und auch natürlich von der Hamas abgelehnt. In der Demokratischen Republik Kongo Da gibt es gerade heftige Kämpfe. Achtung, es gibt ja zwei Kongos, nämlich diese Demokratische Republik, um die es jetzt geht. Es gibt auch noch die Republik Kongo, die liegt direkt nebenan. Aber wie gesagt, es geht jetzt um die Demokratische Republik Kongo. Und da gibt es die Stadt Goma. Das ist eine richtig große Stadt, also mehrere Millionen Menschen leben da und die ist im Osten von dem Land und die wurde jetzt eben von der Rebellengruppe M23 eingenommen. Dabei gibt es mehr als 100 Tote und fast 1000 Verletzte und viele Menschen fliehen jetzt aus dieser Stadt, weil Wasser und Strom und auch das Internet, die sind wohl abgeschaltet und Hilfsorganisationen sprechen von einer Katastrophe.
Ja, und ehrlich gesagt habe ich vor dieser Woche noch nie von der Stadt Goma gehört und konnte auch mit der Meldung erstmal nicht so viel anfangen und deswegen fanden wir es wichtig, hier einmal drüber zu reden, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Wir versuchen es ganz kurz zusammenzufassen. Und um das Ganze zu verstehen, muss man leider eigentlich auch 30 Jahre zurückschauen, und zwar in das Nachbarland Ruanda. Und da gab es 1994 ja einen ganz schlimmen Krieg und Völkermord. Damals haben radikale Hutu hunderttausende Tutsi ermordet. Hutu und Tutsi, das sind zwei Ethnien in Ruanda. Und danach sind ganz viele Hutu in die Demokratische Republik Kongo geflohen. Das muss man, glaube ich, zum Ausgang einmal wissen.
Genau, und seitdem gibt es halt immer wieder Krieg. Verschiedene Gruppen haben immer wieder um Macht und Gebiete gekämpft. Diese M23, also diese Gruppe, die jetzt Goma eingenommen hat, die beziehen sich auf diesen Völkermord in Ruanda vor 30 Jahren und sie werden auch heute noch von Ruanda unterstützt und sagen, dass die kongolesische Regierung die Tutsi in der Region nicht schützen würde.
Ja, und wir haben jetzt einfach mal bei Antje Diekhans aus dem ARD-Studio Nairobi nachgefragt, warum das dann jetzt aber gerade einfach so doll eskaliert ist und wie es dann jetzt auch weitergehen könnte.
Auch wenn einige Gründe für die Eskalation im Osten des Kongo in der Geschichte liegen und lange schwelende Konflikte zwischen den Volksgruppen eine Rolle spielen, letztendlich geht es um den Zugang zu den wertvollen Rohstoffen in der Region. Der Kongo produziert weltweit am meisten Tantal und Kobalt, was zum Beispiel in Smartphones und Laptops steckt. Auch Gold wird hier abgebaut. Obwohl Ruanda selbst nur wenige Minen hat, hat sich der Export von Rohstoffen durch das kleine Land in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Experten gehen davon aus, dass die M23 einen Großteil über die Grenze geschmuggelt hat. Die Menschen im Ostkongo, die schon seit Jahrzehnten von wechselnden Milizen terrorisiert werden, flüchten jetzt vor der M23 und den Kämpfen. Die Zahl der Toten und Verletzten ist noch unklar, aber Hilfsorganisationen berichten von Massenvergewaltigungen und Plünderungen. Die kongolesische Regierung fordert von den Vereinten Nationen Sanktionen gegen Ruandas Regierung. Viele Länder appellieren an den Kongo und Ruanda, sich zu Friedensgesprächen zusammenzusetzen. Doch bisher ziehen die Angreifer der M23 weiter, um noch mehr Regionen im Ostkongo zu erobern.
Das war Antje Diekhans aus dem ARD-Studio Nairobi. Und jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr mit den Schlagzeilen zu der Demokratischen Republik Kongo anfangen.
Und damit war es aber mal mit den ganz schlimmen News, die wir diese Woche abgehakt haben. Und zur Auflockerung drehen wir jetzt noch eine kleine Runde. Kurz News.
Würdest du auch auf einen Geburtstag gehen, wenn Culture Candela spielen würde?
Es kommt auf die Person an, die Geburtstag hat.
Okay, das ist die richtige Antwort. Wir müssen kurz über Culture Candela sprechen und für alle, die sie nicht kennen oder nicht mehr kennen, hier einmal ganz kurz, wofür sie besonders bekannt sind.
Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist.
Also, auf TikTok ist am Wochenende ein Chat mit der Band Culture Candela komplett viral gegangen. Das ursprüngliche Video davon, das ist inzwischen gelöscht, aber es kursiert noch ein Screenshot von dem Chat. Und da geht es eben darum, dass ein Fan die Band auf TikTok gefragt hat, ob Culture Candela zu ihrem 18. Geburtstag kommen könnten. Und meine erste Frage ist, welche 18-jährige Person hört freiwillig Culture Candela? Ich dachte, das ist gut für die jungen Menschen, dass sie das nicht mehr miterleben müssen.
Ja, jetzt habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und weiß ich nicht, also ich kann mir die Situation schon so vorstellen, dass man dann so einfach so aus Spaß, so man plant so seinen Geburtstag und denkt so, vielleicht hat sie es auch ironisch gemacht, man weiß ja nicht genau.
Ja, das stimmt, das wissen wir nicht.
Dann schreibt man halt irgendwas so bei Instagram und kann ja, also ist ja egal, man schreibt halt einfach irgendjemanden an, vielleicht zum Spaß, vielleicht hat man mit seiner sitzt man mit Freunden da so und erwartet ja gar nicht, dass es gelesen wird. Und dann kommt aber eine Antwort und die erste Antwort von Culture Candelas Account war eben, ist das eine ernst gemeinte Frage? Und soweit, schon weird genug. Damit hätte man es aber zumindest einfach sein lassen können. Und dieser Fan, der entschuldigt sich dann sogar. Aber die Person hinter dem Culture Candela-Account, die steigert sich dann eben so richtig rein und legt immer noch einen nach auf diesen Screenshots, die da jetzt eben rumgehen. Sie sagt nämlich frech einfach, als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken? Und am Ende sagt sie eben auch noch, würdest du auch Drake oder Crow fragen?
Ja, und ich glaube, diese letzte Frage, die war auf jeden Fall sehr, sehr gutes Meme-Potenzial. Also ich glaube, egal was ich gefragt werde, frage ich jetzt einfach, würdest du das auch Drake oder Crow fragen?
Ja, und aber auch dieses, du hast gar nicht so viel Geld, dass wir uns von A nach B bewegen.
Ja, also das ist wirklich so, wie kann man in sehr kurzer Zeit beweisen, dass man sehr unsympathisch ist. Da haben die wirklich alles gegeben. Am Mittwoch hat sich die Band dann auch offiziell auf Insta entschuldigt. Sie schreiben, dass sie sich mittlerweile ausgesprochen haben und dass es ihnen leid tut und bitten darum, den Fan in Ruhe zu lassen. Die Memes seien aber sehr gut, das finde ich auch. Und tatsächlich hat sich jetzt auch Crow gemeldet und angeboten, zu dem Geburtstag zu kommen. Das war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so ein lustiger Ort im Internet diese Woche im Vergleich zu den vielen anderen Nachrichten, die so rumgingen. Deswegen habe ich mich da sehr gerne reingesteigert.
Wir haben ja in der letzten Woche schon über den Wunsch von Donald Trump gesprochen, die USA zu vergrößern und sich verschiedene Gebiete unter den Nagel zu reißen. Unter anderem hat er ja direkt nach der Amtseinführung Dekrete erlassen, dass zum Beispiel der Golf von Mexiko in Zukunft Golf von Amerika heißen soll. Und zumindest auf Google Maps ist das jetzt auch tatsächlich so. Also wenn man in den USA Maps benutzt, damit das klappt, hat Google die USA intern als heikles Land eingestuft. Auf dieser Liste sind sonst nur Länder wie China und Russland drauf. Und das bedeutet, dass Google je nach Standort unterschiedliche Namen für ein Gebiet anzeigen kann. Auch wenn Google damit jetzt ziemlich schnell auf die Wünsche von Donald Trump reagiert hat, sagen sie, dass das keine politische Sache sei. Aber im Endeffekt ist es eh alles symbolisch und auf US-Ebene. Für andere Länder hat es jetzt erstmal keine Konsequenzen.
Und in Dänemark hat ein Hobby-Fossiliensammler beim Spazieren ein versteinertes Stück Kotze gefunden. Das war auch noch eine gute Meldung diese Woche. Das Erbrochene, das lag da schon circa 66 Millionen Jahre und kam wahrscheinlich von einem Fisch. Fachleute haben dann außerdem noch rausgefunden, dass es aus mindestens zwei Arten Seelilien besteht und der Fisch hat sie wahrscheinlich erst gefressen und dann später wieder ausgekotzt. Klingt jetzt alles erstmal random, aber für die ForscherInnen ist das eine ziemlich coole Entdeckung, weil sie dadurch halt mehr über die Nahrungsketten lernen können. Also Seelilien, die sind nämlich eigentlich sehr hart und nicht so nahrhaft und jetzt kann man aber eben sagen, okay, es hat damals wohl Tiere gegeben, die diese Lilien erstmal gefressen haben und dann die harten Teile einfach wieder ausgebrochen haben.
Ich wusste gar nicht, dass Fische überhaupt kotzen können.
Das wusste ich auch nicht und ich hätte das halt auch niemals erkannt. Also ja, das ist einfach ein Stein zwischen sehr vielen Steinen. Das ist gut, dieser Spaziergänger Hobby-Fossiliensammler war, weil ich glaube, ansonsten wäre das Ding verloren gegangen. Ich
stell mir so vor, wie wir so an einem Badesee sind und dann sagst du so, das ist doch kein Stein, das ist doch erbrochenes.
Das ist doch Fischkotze.
66 Millionen Jahre, das erkenne ich doch sofort.
Auf 100 Meter Abstand.
Zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und zwar findet am Montag der CDU-Parteitag in Berlin statt, weil der Kanzlerkandidat und das Programm ja schon feststehen. Wird es vor allem darum gehen, wie die Partei die letzten Wochen Wahlkampf angehen will. Und die CDU will auf dem Parteitag ein Sofortprogramm beschließen, sagt sie. Das soll dann direkt nach der Regierungsbildung umgesetzt werden.
Ja, und was nächste Woche sicher auch nochmal wichtig werden wird, ist natürlich alles rund ums Thema Brandmauer, die Demos, die dazu jetzt schon angekündigt sind und auch alles, was dazu politisch noch diskutiert wird.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und in dieser Woche, weil es die letzte Folge von Berit ist und damit jetzt auch wirklich das Ende dieser Folge, schreibt mal gerne rein, liebe Worte an Berit einfach. Oh. Dann leite ich die weiter.
Müsst ihr nicht.
Doch, macht es mal.
Danke auf jeden Fall. Danke für alles. Ich bin Berit.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier in dieser Woche die Affen. Ciao.
Tschüss.
Wenn ihr euch für Europapolitik interessiert und das alles ein bisschen besser verstehen wollt, dann hört doch mal in unseren Europapodcast.eu rein. Wie wichtig Entscheidungen aus Brüssel sind und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und bei den EU-Gipfeln, das besprechen wir dort. Ich bin Katrin Schmidt und ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefere ich euch von hier aus in Punkt.eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. Punkt.eu, der Europapodcast.